Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Unterbewertete Tech-Aktien, die kann es in diesem Umfeld ja eigentlich gar nicht mehr geben, oder? Doch, die kann es geben, aber eben nicht in den USA, sondern in China. Und das Problem dieser Aktien ist, sie sind schon lange unterbewertet und selbst die Optimisten haben irgendwann keine Lust mehr zu warten. Ich bin nach wie vor in China investiert und ich sage ganz offen, ich hätte nicht gedacht, dass der Markt so wenig von guter Stimmung rund um KI profitieren kann. Gerade deshalb ist das für mich Grund genug, um heute über China-Aktien zu sprechen und natürlich auch darüber, wie ich mich jetzt hier in diesem Umfeld verhalte. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. So, bevor wir über China-Aktien sprechen und ein ziemlich klares Fazit von mir, das werde ich selbstverständlich dranhängen, drei Hinweise vorab. Erster Hinweis, ist es bei euch auch so warm? Wir haben hier an der Ostsee locker 21 Grad. Ich glaube, es geht keiner mehr zur Schule, hitzefrei. Absoluter Wahnsinn. Ich hoffe, im Sommer wird es nicht noch heißer. Puh! Zweiter Hinweis. Wie man in China investiert, spielt eine ganz große Rolle. Denn man kann nicht sagen, die chinesischen Aktien sind nicht gut gelaufen oder in diese chinesischen Aktien möchte ich gerne investieren oder diesen chinesischen Markt kaufe ich. Es ist nämlich ein großer Unterschied, auch in der Performance. Und deswegen muss man wissen, was man kauft. Kaufe ich hier Festland China? Kaufe ich Hongkong? Laufe ich Hongkong Tech? Genau darüber habe ich heute Morgen im Report gesprochen. Den könnt ihr wie immer vollkommen kostenlos bekommen. Den Link findet ihr hier in den Shownotes oder ihr geht direkt auf www.lars-erichsen.de und tragt euch ein. Das macht Sinn. Macht es so einfach so wie ich bei den Newslettern, wenn ich sie teste. 2-3 Ausgaben schaue ich mir an. Wenn sie dann nicht liefern, fliegen sie auch eiskalt wieder raus. Und der dritte Hinweis, ich gebe es ganz offen zu. Ich hätte in diesem Umfeld, in dem wir uns bewegen, und wir sprechen ja auch über Zinsumfelder, das heißt also, wir haben eigentlich ein Zinsumfeld in den USA, wenn wir die Renditen uns anschauen und, was geeignet wäre, um andere Märkte besser dastehen zu lassen, um es mal so zu formulieren. Und wenn wir über die Entwicklung rund um KI sprechen, dann können wir ganz grob festmachen, dass ganz viele Modelle, die in China gebaut werden, vielleicht nicht in der allerersten Reihe stehen, aber sie stehen in der zweiten Reihe und haben aber nur einen Bruchteil gekostet. Es geht aber bei dieser KI-Rallye ganz wesentlich nicht nur um die Modelle. Die werden uns beschäftigen im Rahmen von Börsengängen von OpenAI und Anthropic in diesem Jahr, sondern es geht ganz wesentlich auch um KI-Infrastruktur. Und die kommt eben oft nicht aus China. Und dementsprechend, ich mache es kurz, ich hätte gedacht, dass ich mit meinen China-Investments besser dastehe zum jetzigen Zeitpunkt, insbesondere nachdem ich die Zahlen gesehen habe. Ich bin im langfristigen Portfolio, ich müsste es jetzt genau ausrechnen, ich glaube beim letzten Mal, als ich über chinesische Aktien hier gesprochen habe, da habe ich gesagt, dass mein Anteil irgendwo zwischen 7% und 8% in meinem langfristigen Aktienportfolio liegen müsste, da China-Aktien seitdem sich kaum von der Stelle bewegt haben, andere aber besser gelaufen sind, bin ich auf jeden Fall noch im einstelligen Bereich. Und ich habe auch in meinem aktiven Portfolio bei den Renditespezialisten einen China-Wert, einen China-Tech-Wert und sage, die charttechnische Konstellation, gerade im Hang Seng, kann noch immer zu einer Kursentwicklung führen, denn zwischendurch ist der Hang Seng extrem gut gelaufen, die alle überrascht. Aber nochmal, ich sage es ganz offen, zu diesem Zeitpunkt hätte ich mir mehr als so ein Seitwärtsgeschiebe erwartet. Was sind die Gründe? Ich habe übrigens gerade noch mit Erik Nebel mich ausgetauscht. Kennt ihr vielleicht, absoluter China-Experte, ist auch sehr, sehr häufig vor Ort. China to Invest heißt der YouTube-Kanal von Erik. Man sieht übrigens auch dort, trotz sehr gutem Inhalt, dass die Aufrufe stark schwanken mit der Kursentwicklung. Das wird man auch im Kryptobereich sehen und. Also kurzum, ich habe mich mit Erik ausgetauscht und ihn um ein kurzes Statement gebeten. Und er hat mir gesagt, der Markt kauft, und das ist letztlich ein Phänomen, was wir auch anderswo sehen, in den USA und in Europa. Der Markt kauft derzeit, was läuft. Es ist extrem Sentiment und Momentum getrieben. Und China läuft eben nicht. Und dementsprechend sagt sich jemand, ja, wenn ich doch KI-Infrastruktur kaufen kann? Und in guten Phasen performt KI-Infrastruktur. Dazu gehört Energie, dazu gehören die Halbleiterunternehmen, dazu gehört alles rund um die Technologie, die Cloud-Anbieter und, ja? Warum sollte ich denn dann irgendwas anderes kaufen? Und das ist natürlich gerade für das spekulative Kapital zu diesem Zeitpunkt vollkommen richtig. Warum sollte man einen Markt, der sich so sehr auf etwas konzentriert, warum sollte man den dann auf Teufel komm raus umgehen und sagen, ja, ich kaufe mir jetzt mal Werte, die nicht mitgelaufen sind? Gerade im aktiven Handel ist das auch ein schwieriger Ansatz. Deswegen darf ich an der Stelle schon mal ein vorläufiges Fazit ziehen. Ich käme nicht auf die Idee, mir zu viele Turnaround-Chancen reinzulegen im aktiven Handel. Warum? Weil es gegebenenfalls auch totes Kapital sein kann für lange Zeit. In meinem langfristigen Portfolio halte ich aber den Anteil konstant, was auch bedeutet, wenn der Rest gut oder sehr gut läuft. Ja, klar gibt es ein bisschen Konsumwerte und so weiter, die sind nicht sehr gut gelaufen, aber ansonsten ganz ordentlich gelaufen. Und die Werte laufen aber nicht oder fallen sogar teilweise, dann kaufe ich die sukzessive nach, um den Anteil zu erhöhen, beziehungsweise um den Anteil, darum geht es, konstant zu halten. Also wenn ich dann die 7 oder 8% oder wofür ich mich auch immer entschieden habe im Portfolio, das entscheidet ihr in eurem Depot natürlich selbst, wenn ich die dann konstant halten möchte, heißt das, ich darf die ein oder andere Tranche nachkaufen. Ich würde aber jetzt nicht China deutlich übergewichten, bevor wir hier nicht ganz klare Tendenzen sehen. So, darüber hinaus hat Erik gesagt, die Unternehmen, die allermeisten, auch die großen, die wir kennen, Tencent und JD und so weiter, haben alle sehr günstige Bewertungen. Sie haben praktisch alle ihre Schätzung, die allerdings auch zum Teil recht niedrig waren, deutlich geschlagen. Aber die Ausblicke waren eher zurückhaltend im Vergleich zu dem, was wir bei vielen starken Werten, insbesondere in den USA, gesehen haben. Welche Werte kauft man? Die diese starken Ausblicke geben. Und darüber hinaus haben wir auch noch die, ich lasse jetzt mal irgendwelche Grafiken. KI und KI-Infrastruktur. Da war ein Buchstabe zu viel, oder? KI-Infrastruktur läuft. Alles andere höchstens, wenn es mal eine Story gibt. Und das wird natürlich insbesondere in China. Da gibt eine Lenovo, ist komplett durch die Decke gegangen und es gibt einzelne Werte, aber der Gesamtmarkt, der ist eben wesentlich fragmentierter und deswegen bewegen sich die chinesischen Indizes so wenig. Wann und wie kann sich daran etwas ändern? Zuerst mal, viele Investoren haben gekauft oder kaufen noch unter dem einfachen Gedanken, die Wirtschaft wächst schneller als im Westen, das tut sie. Die Bevölkerung ist groß, das ist sie. Der technologische Fortschritt ist teilweise enorm groß. Und viele Aktien sind auch noch deutlich günstiger bewertet als vergleichbare Unternehmen in den USA oder auch in Europa. Alles korrekte Argumente. Aber die Börse bewertet eben sehr häufig nicht Wachstum, sondern sie bewertet auch Vertrauen. Sie bewertet Perspektiven. Sie bewertet Kapitalrenditen, sie bewertet auch politische Stabilität. Sie bewertet die Frage, ob die Gewinne den Aktionären wirklich dauerhaft zugutekommen. Und genau an dem Punkt hat China einfach in den letzten Jahren immer mal wieder enttäuscht. Auf Makroebene muss man sagen, sieht die chinesische Wirtschaft sehr solide aus. Ja, im ersten Quartal 2026 um 5% gegenüber dem. Warum mein Drucker jetzt druckt, ich wollte ihn eben einrichten, I don't know, lasst euch nicht stören. 5% gegenüber dem Vorjahr, das ist also weit über dem, was viele Westen, ich mach das mal aus, Alter, jetzt wird, hier, du lässt das jetzt. Nix KI hier, in so einem scheiß alten HP-Drucker ist, glaube ich, weniger KI drin als mein Kugelschreiber. Was steht da? Na, egal, also. Industrie, exportnahe Bereiche, sehr robust. Industrieproduktion ist im April 2026 um 4,1% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das ist zwar eine Abschwächung gegenüber dem März, als noch 5,7% gemeldet wurden. Und es ist leicht unter den Erwartungen der Ökonomen, aber es ist auf einem recht hohen Niveau einigermaßen robust. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, der entscheidend sein könnte, weil er... Und in dem Punkt gibt es leichte Parallelen zwischen den USA und China, der Konsum. Auch für den chinesischen Aktienmarkt. ist es wichtig, dass der Konsument eine positive Erwartungshaltung hat, dann kauft er auch Aktien. Etwas vereinfacht formuliert. Die Einzelhandelsumsätze sind im ersten Quartal zwar um 2,4% gestiegen, aber das Wachstum hat sich auf nur noch 0,2% gegenüber dem Vorjahr deutlich verlangsamt. Und das ist natürlich relativ schwach für ein Land, was extrem stark auf den Binnenkonsum setzt und setzen will. Wir sehen das bei den neueren Anschaffungen, Autos, Haushaltsgeräte, Möbel, Baumaterialien. Allesamt haben sie unter Druck gestanden. Und das sind genau die Branchen, das ist nicht anders als in anderen Orten der Welt, die zeigen, ob private Haushalte Vertrauen in die eigene Zukunft haben. Die chinesischen Haushalte werden meines Erachtens vorsichtig bleiben. Das heißt, relativ viel sparen und relativ wenig konsumieren. Solange sie nicht eine klarere Perspektive haben, immer noch für das große Damoklesschwert dieses Marktes, den Immobilienmarkt. Das ist eine Interpretation, weil am Ende des Tages hüben wie drüben niemand gefragt wird, warum er nicht konsumiert. Aber dieser Immobiliensektor war nun mal für viele Jahre der Wertspeicher für oder Vermögensspeicher für viele chinesische Familien. Das war also nicht nur Wohnraum, es war Altersvorsorge, es war Statussymbol, es war Investitionsvehikel. Und dieser Markt ist ins Wanken geraten, er ist nicht gefallen, aber schädigt ganz offensichtlich immer noch das Vertrauen in die Ökonomie. Und auch 2026, das muss man fairerweise anerkennen, ist der Immobilienmarkt noch nicht richtig gesund. Die Preise für neue Häuser sind im April gegenüber dem Vorjahr um 3,5% gefallen. Das ist zwar der langsamste Rückgang und es gibt einige Ökonomen, die sagen, das könnte die Talsohle sein. Das wiederum wäre dann sehr bullisch. Aber eine echte Erholung sieht natürlich anders aus. Das heißt also, wer jetzt in diesen Markt unter diesem Aspekt kauft, spekuliert auf eine solche Bodenbildung und sagt, dunkler kann die Nacht nicht mehr werden. Immobilieninvestitionen sind in den ersten 4 Monaten 2026 um 13,7% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das sind also echte, reale Probleme. Und es gibt vermutlich, dazu kommen wir gleich noch, nur Peking bzw. die Partei, die daran etwas ändern könnte. Wir lassen jetzt mal den Arbeitsmarktpunkt weg, der jetzt mehr oder weniger ein Spiegel dessen ist, was wir dort sehen. Die offizielle städtische Arbeitslosenquote lag zuletzt im Bereich von gut 5%. Das sieht zwar nicht dramatisch aus, man muss allerdings sagen, dass gerade die Jugendarbeitslosigkeit ohne Studenten relativ hoch ist. Ja, 16,9 April bei 16,3%. Und es ist natürlich wichtig, weil diese junge Käuferschaft auch sehr wichtig ist für den Konsum. Das ist bei uns auch. Wer sagt, ich brauche einmal im Quartal neue Sneaker, ich brauche ein neues Handy, ich brauche neues Dies, ich brauche meine neue Gaming-Konsole. Das ist nun mal diese Zielgruppe. So, wenn diese Gruppe unsicher ist, dann hat das Folgen. Bremst Konsum, bremst Risikobereitschaft und. Die Zahlen, die die Unternehmen geliefert haben, sind gut. Das heißt also, bei den allermeisten Unternehmen, gerade in den Bereichen Rohstoffen, Metallen, Industrie, sehen wir, dass sie von diesen globalen Trends profitieren. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dass der Rohstoffsektor deutlich gestiegen ist. Gleichzeitig bleibt aber der Margendruck in vielen verbrauchernahen Bereichen relativ hoch. Und es gibt noch einen Begriff, den ich hier gerne mit euch teilen möchte, Involution. Gemeint ist damit ein Wettbewerb. Und das ist, glaube ich, bei den Tech-Werten, auch bei Tech-Werten, in denen ich zum Teil investiert bin, einer der wesentlichen Punkte, warum diese Aktien trotz wirklich guter Zahlen und meines Erachtens keine Kaufempfehlung für JD.com. Keine Kaufempfehlung. Die Aktie hat mich bereits enttäuscht. Das muss man ja mal dazu sagen. Ja, ich war mit der über 100% im Plus und bin's halt nicht mehr. Die Aktie ist so günstig, dass ich sie nicht weggeben werde, aber günstig allein ist kein Kaufargument. Diese Unternehmen kämpfen immer härter um die Marktanteile. Sie senken die Preise, sie geben Rabatte. Das heißt also, sie erkaufen sich Marktanteile und sie müssen derzeit immer mehr investieren, ohne dass dabei eine sichere Rendite auf das Kapital entsteht. Und das sehen wir im Übrigen, dieses Muster, Nicht nur in diesen Bereichen des E-Commerce, das sehen wir auch bei Elektroautos, das sehen wir bei Solar, das sehen wir bei Plattformen, das sehen wir teilweise im Einzelhandel, das sehen wir teilweise bei Konsumgütern. Und all das muss man natürlich berücksichtigen. Wenn man glaubt, dass das etwas Vorübergehendes ist und wenn man davon ausgeht, dass man die Gewinner dieses Preiskampfes im Portfolio hat und es gibt bereits offizielle Maßnahmen, die sagen, das ist zu viel, wir schreiten hier ein, so ähnlich wie Kartellrecht bei uns, dann kann man sagen, es fehlt nur relativ wenig. Und du könntest, so wie dieser Amazon-Effekt, Ewigkeiten so gut wie gar keinen Gewinn ausgewiesen. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt haben wir die Marktanteile, die wir brauchen. Und dann sind sie nur leicht, Amazon investiert ja heute immer noch, haben sie nur leicht auf die Kostenbremse getreten und sofort sind die Gewinne sowas von durch die Decke gegangen. Das klingt so wie, das steht unmittelbar bevor. Ich hätte das bereits früher erwartet und der Markt kauft es trotzdem nicht. Das muss man ganz klar wissen. Das ist mittlerweile eine Turnaround-Spekulation. Davon möchte man nicht zu viel im Portfolio. Das kann man mit einem oder zwei von 20 oder 25 Werten machen, aber nicht mit 12 oder 15. So, das ist der Grund, warum viele chinesische Aktien trotz guter Zahlen nicht gestiegen sind oder sie sind gestiegen und dann gleich wieder gefallen. Der Markt schaut eben nicht nur auf den Umsatz, er fragt sich, ist das Wachstum profitabel, ist es nachhaltig und kommt diese Rendite in den nächsten Jahren dann auch bei den Aktionären an? Oder wird sie durch Wettbewerb, Regulierung, Rabatte und politische Vorgaben wieder abgeschöpft? Das ist die große Frage. Einen weiteren Belastungsfaktor gibt es noch, den gewichte ich allerdings gar nicht mal so hoch, das ist die Geopolitik. Ja, wir haben die Zölle, wir haben und. Ich glaube aber, dass dadurch, dass die USA ihre Ressourcen mehr, als sie das vermutlich selber mögen oder zugeben mögen, im Nahen Osten gebunden haben, die werden zu diesem Zeitpunkt verlieren beide, wenn man es hier eskalieren lässt. Und beide wissen es. Das heißt also, ja, Taiwan mag ein Risiko sein. Für mich ist es, das habe ich hier an vielen Stellen gesagt und bis jetzt glaube ich damit richtig gelegen, wenn dann eines zu dem Zeitpunkt, wo alle Beteiligten, insbesondere China und die USA, eine eigene Chipproduktion auf, wir sind meilenweit aufgrund der Nachfrage davon entfernt, dass man die Produktion aus Taiwan ersetzen könnte. Und China mag man vieles vorwerfen und sollte man auch vieles vorwerfen, dass sie aber etwas machen, nur weil sie es können, um ein Exempel zu statuieren, weil sie sich so weit in die Ecke gedrängt fühlen. Das kann man China nicht vorwerfen, dass sie tun dann die Dinge, wenn es für sie opportun ist und wenn es für sie echte Vorteile bringt. Und jetzt eine Taiwan-Frage eskalieren zu lassen, würde alle Beteiligten unter Druck setzen. Und dieser Harakiri-Style, naja, okay, wenn der Weltmarkt um 30 oder 50% einbricht, dann aber auch alle unsere, in Anführungszeichen, Feinde oder Wettbewerber, das war in der Vergangenheit zumindest niemals der chinesische Weg. Deswegen glaube ich, dass Taiwan wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr eigenständig ist. Das heißt aber nicht, dass es bis dahin zu irgendwelchen militärischen Eskalationen kommen muss. Denn eins auch klar, soll aber nicht Thema der heutigen Folge sein. In dem Moment, wo die USA, und da sind sie noch lange nicht, unabhängig sind von der Produktion von Chips in Taiwan, ja, man wird sicherlich in freundlichen Gesprächen und Austausch bleiben, aber dass man dort dann mit Truppen irgendeiner Art und Weise auffährt und eine Eskalation mit chinesischen Truppen, why? Wir sehen schon, dass an sehr viel kleineren Schauplätzen die Zustimmung im eigenen Land sehr gering ist. Also, Investoren fragen sich derzeit, kann ich China über 3, 5 oder 10 Jahre investieren oder werden politische Entscheidungen meine Investmentthese über Nacht verändern? Wird China den Immobilienmarkt stärker stützen, ja oder nein? Momentan bewertet der Markt all das relativ eindeutig, indem er sagt, zumindest mal lassen wir den China-Malus in der Größenordnung bestehen wie in der Vergangenheit. Aber genau da liegt eben auch eine Chance. Denn wenn ein Markt so unbeliebt ist, aber de facto ja weit davon entfernt ist zu sterben, dann kann es sehr attraktive Einzelchancen geben. Und eins darf man auch nicht vergessen. Achtung, das kann man als Utopie oder Dystopie bezeichnen. Ich würde es eher als Dystopie bezeichnen. Wenn KI einen viel, viel höheren Einfluss auf die Wirtschaft, auf Unternehmen hat, dann wird es bei uns völlig gerechtfertigterweise die Forderung nach mehr und mehr Regulierung geben. Denn wir sind auf vieles vorbereitet, auf die Implementierung von KI auf Unternehmensebene, auf den Arbeitsmarkt und. Über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren. Aber ganz sicherlich nicht über einen Zeitraum von 12 oder 18 Monaten. In China hat man mehr als einmal gezeigt, dass man auch gegen eine allgemeine Marktstimmung etwas durchsetzen könnte. Das heißt, gerade ein Land, welches unter diesen demografischen Entwicklungen leidet, könnte von dem zunehmenden Einsatz von KI massiv profitieren. Und dass China für all das, was Sie hier an Entwicklungen sehen, ein Bruchteil nur bezahlt. Vielleicht sind die Chips ein bisschen schlechter. Also letztlich machen sie das, was sie mit anderen Industrien auch gemacht haben. Das kann ein echter Wettbewerbsvorteil sein. So, wie gehe ich persönlich damit um? Ich habe es gesagt, ich werde sie weder aggressiv übergewichten, ich werde sie aber auch nicht aus dem Depot rausschmeißen. Es gibt eine ganze Reihe von Werten, bei denen ich kurz davor war und bin, zu sagen, das ist schlicht und einfach zu günstig. Also, du kannst doch nicht ein zweistelliges Wachstum, 15, ich habe mir gerade wieder einen Wert angesehen, 18% Wachstum und auf 2,27er Basis zahle ich ein KGV von 7 oder 8. Ich kann den Wert jetzt noch nicht besprechen, weil ich ihn eventuell bei den Renditespezialisten kaufe. Nur nichtsdestotrotz, er war schon vor im letzten Quartal, vor den Zahlen war er günstig. Jetzt ist er halt noch günstiger. Und da muss man sehr vorsichtig sein, dass man sagt, nicht ja, jetzt muss ich ihn kaufen. Es sei denn, man bringt Zeit mit. Und Zeit ist etwas, was ich in einem langfristigen Portfolio, in einem spekulativen Portfolio durchaus haben kann. Aber in einem aktiven Portfolio brauche ich eine zeitliche Vorstellung davon, wann diese Bewegung stattfindet. Wenn man so will, gibt es auch so etwas wie einen Zeitstopp aufgrund der Opportunitätskosten. An der Stelle mache ich mal Schluss. Ich glaube, meine ausgewogene China verdient nicht mehr Vertrauensvorschuss als in der Vergangenheit. Vielleicht muss es sich sogar einen Teil des Vorschusses wieder verdienen. Aber aus China auszusteigen, dafür ist der Markt einfach zu günstig. Und wir haben das in der Vergangenheit mehrfach erlebt. 2015, 2016, wir haben es 2022, 2023, haben wir es ebenfalls erlebt, dass sich die politische Stimmung sehr schnell gedreht hat. Und dann ist der Markt bzw. das Kapital sehr schnell da reingeflossen. Und wir haben im Hang Seng Rallyes gesehen, die waren hochattraktiv. Und eins haben wir auch nicht vergessen, weder Hang Seng noch Festlandindizes in China sind in diesem Jahr schlechter gelaufen als der DAX. Sie sind 3-4% schlechter gelaufen als US-Indizes. Also sie jetzt hätte ich beinahe gesagt, sie kacken nicht ab, aber das wäre wirklich eine unseriöse Ausdrucksweise. Enough said. Wir hören uns wieder am Montag und denkt dran, den Report, wenn man schon China kauft, am bestenfalls das Richtige. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder. Meine Güte, hoffentlich wird es bald mal ein bisschen kühler hier. Adieu. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dann, alles Gute, dein Lars.